Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Anne Politz und ich bin Mitarbeiterin in der Redaktion der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Leller. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Am 1. und 2. April 2025 findet der Kongress Arbeitsrecht zum 20. Mal statt. Führende Expertinnen und Experten aus Fachanwaltschaft, Rechtsprechung, Lehre und dem BMAS geben Einblicke in die neuesten Entwicklungen und aktuellsten Entscheidungen im Arbeitsrecht. Melden Sie sich jetzt an unter www.kongress-arbeitsrecht.de. Weitere Infos in den Shownotes. Diese Folge wurde am 5. November aufgezeichnet.
Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lelei, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir sprechen diesmal über das Positionspapier aus dem Bundesfinanzministerium zur Wirtschaftswende Deutschland. Dieses kürzlich öffentlich gewordene Papier aus dem FDP-geführten Finanzministerium zieht viel Kritik auch aus der eigenen Koalition auf sich. Wie sehen die Forderungen konkret aus und welche Konsequenzen könnten diese auch außerhalb der Wirtschaftspolitik haben? Lieber Herr Dr. Lelei, können Sie die wichtigsten Punkte des Positionspapiers einmal zusammenfassen?
Ich würde gerne vorab etwas sagen. Es hat ja jetzt manchmal den Anschein oder man hat so den Eindruck in den Medien, dass hier unser Finanzminister Herr Lindner vorweggeprescht wäre mit diesem jetzt auch stark kritisierten Papier und wir werden uns das ja noch gleich wenig anschauen. Allerdings, finde ich, gehört es ja auch dazu, dass man sagen muss, im Oktober auch schon hat ja unser Wirtschaftsminister starke Worte gefunden und hat da sogar was gesagt. Man sei also teilweise völlig falsch abgebogen, so hat das, glaube ich, formuliert. Und er wollte zum Beispiel das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz mit der Kettensäge angehen. Das heißt also, da ist ja schon eine gewisse Stimmung erzeugt worden, in die jetzt dieses Positionspapier hineinstößt, wenn ich das mal so etwas auch martialisch sage. Ich habe mir 5 Punkte gemerkt aus dem Positionspapier, die ja jetzt auch in der Kritik stehen. Einmal ist die Rede davon, dass der Solidaritätszuschlag abgeschafft werden soll. Dann soll Körperschaftssteuer gesenkt werden. Dann soll ein Moratorium für neue Regulierungen eingeführt werden. Stichwort zum Beispiel Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Aber auch so etwas wie das Beschäftigten-Datengesetz, was ja jetzt im Schwange steht und zu dem wir ja auch in einer Podcast-Folge was gesagt haben. Und dann gibt es so etwas wie die Anpassung der nationalen Klimaziele an die europäischen Standards. Da ist man offensichtlich der Eindruck entstanden, dass man hier in Deutschland ein bisschen zu übereifrig gewesen ist. Und dann natürlich das alte Thema, aber das existiert ja meiner Meinung nach fast schon so lange, wie es Verwaltungen gibt, nämlich dass gesagt wird, man muss endlich Bürokratie abbauen und Unternehmen entlassen. Das ist immer eine gute Ansage und interessant wird ja dann sein, was dabei rauskommt.
Wie Sie schon sagen, es ist alles sehr kleinteilig. Deshalb schauen wir uns mal einen noch immer sehr umfangreichen Themenkomplex etwas genauer an. Und zwar das Moratorium für Gesetze wie das Tariftreuegesetz, das Lieferkettengesetz, Entgelttransparenzgesetz, das neue Beschäftigtendatengesetz und auch die Familienstartzeit. Begründet werden diese Forderungen mit Bürokratieabbau. Welche weiteren Konsequenzen, positiv wie negativ, hätte denn das Aussetzen solcher Regelungen?
Ich fange vielleicht mal mit dem Positiven an und das liegt ja auch nahe, dass man zumindest, wenn man jetzt erstmal den Standpunkt der Wirtschaft, das hört sich immer so abstrakt an, nicht? Aber da sind ja große Verbände, sind da am Werk, nicht? Die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, andere große Wirtschaftsverbände, die äußern sich ja auch schon zu diesen Themen. Und da wird unisono immer gesagt, dass viele dieser Gesetze, und Sie haben ja, Frau Politz, die Gesetze auch richtig aufgezählt, viele dieser Gesetze eben Bürokratie geschaffen hätten, die teilweise unnötig war und teilweise zu viel oder zu stark war. Und da kann man natürlich sagen, dass wenn man hier rangeht, Stichwort Moratorium, also zumindest das erstmal aufschiebt, dann hat das bestimmte Auswirkungen. Man hofft eben positive auf die Investitionen in Deutschland, vielleicht auch insgesamt auf die Stimmung und das Klima, was ja in der Wirtschaft interessanterweise, man will das ja gar nicht so wahrhaben, aber es ist so, es ist ja auch viel Gefühl dabei, erstmal eine positive Auswirkung haben kann, kein Regulierungsdruck oder weniger Regulierungsdruck und so weiter. Andererseits, und das finde ich, muss man sagen, ist es ja so, ein berühmter Mensch hat mal gesagt, die Wahrheit ist immer das Ganze. Und deswegen gibt es natürlich auch eine Kehrseite der Medaille, denn diese Gesetze haben ja einen Sinn. Keines dieser Gesetze, ich glaube, das behauptet auch unser Finanzminister nicht, hat ja keinen Sinn, also ist sinnlos, sondern es steht ja etwas dahinter. Und das ist eben die Kehrseite. Wenn ich mich an so etwas ranmache, dann habe ich vielleicht auch eine Schwierigkeit, die sinnvolle Zielrichtung dieser Gesetze noch einzuhalten oder weiter nach vorne zu bringen.
Eine weitere Forderung, die ich jetzt mal rausgreifen möchte, ist die ja auch bekannte nach mehr Flexibilität bezüglich der Arbeitszeiten. Ließe sich ein solcher Systemwechsel von einer Tages- hin zur Wochenhöchstarbeitszeit ohne weiteres umsetzen?
Ich denke, ohne weiteres ist es sicherlich nicht möglich. Was interessant ist, und das wird meiner Meinung nach auch, ich sage das mal ganz offen, von interessierten Kreisen in der Diskussion häufig etwas zurückgestellt, ist ja, dass das europäische Arbeitszeitregime flexibler ist als das deutsche. Das heißt also hier, und das ist ja in manchen Situationen umgekehrt, hier ist es aber mal so, dass die europäischen Rahmenbedingungen flexibler sind als das aktuell in Deutschland geltende Arbeitszeitrecht. Das Arbeitszeitgesetz ist das deutsche Arbeitszeitrecht und das müsste man ja ändern, um hier diesen Paradigmenwechsel, wie Sie ja sagen, Frau Politz, zu Recht, auf eine Wochenhöchstarbeitszeit zu vollziehen. Das heißt also, das wird man sicherlich nicht ohne weiteres tun können. Was allerdings meiner Meinung nach dafür spricht, dass es hier Änderungen geben wird, ist ja, dass das von verschiedenen Ansatzpunkten in den letzten Jahren immer wieder thematisiert worden ist, auch zum Beispiel thematisiert worden ist vor dem Hintergrund der sich verändernden Arbeitswelt, Stichwort Homeoffice, Stichwort Flexibilisierungswünsche der Beschäftigten, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Also hier, denke ich, wird sich etwas tun. Ob hier das Positionspapier des Finanzministers den Ausschlag gibt oder nicht, das weiß ich gar nicht so genau. Aber das Thema Arbeitszeit und Flexibilisierung der Arbeitszeit ist auf der Agenda.
Und wie verhalten sich die Forderungen aus dem Positionspapier denn zu den grundsätzlichen Standpunkten der Koalitionspartner SPD und Grüne, beziehungsweise auch zu den Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag? Und wie könnte sich die ja wohl ungeplante Veröffentlichung jetzt auf die Stimmung in der Ampelkoalition auswirken?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Und ich wüsste das auch gerne. Manchmal denkt man ja, man würde mal gerne Mäuschen spielen, wenn sich da die Damen und Herren Koalitionäre treffen und über so etwas sprechen wie jetzt das Positionspapier des Finanzministers. Dann sieht man das schon fast so bildlich vor sich, nicht? Dann sitzen da Herr Scholz und Herr Habeck, vielleicht Herrn Lindner gegenüber. Ich will das jetzt nicht weiter ausmalen. Ob es dann da vielleicht auch mal laut wird, das weiß ich gar nicht. Das sind ja alles sehr, sehr sachliche und professionelle Menschen. Aber ich denke, was man wohl sagen kann, und alles andere wäre ja auch eigenartig, dass das nicht zu Begeisterungsstürmen geführt hat. Man kann es vielleicht auch ein bisschen an der Reaktion ablesen. Wenn ich es richtig verfolge, hat sich Herr Bundeskanzler, Herr Scholz, gar nicht geäußert. Und Herr Habeck, der Wirtschaftsminister, hat so etwas gesagt, er habe das zur Kenntnis genommen. Das ist ja gleichbedeutend mit wie, das ist mir egal. Egal ist es ihm vielleicht nicht. In dem Sinne, dass er sich damit beschäftigen wird, aber sicherlich ist das nicht etwas, wo man in Anführungszeichen auf den fahrenden Zug aufspringen würde, den Herr Lindner jetzt vielleicht meint, angestoßen zu haben. Also mit einem Satz, hier stehen die Zeichen vielleicht doch eher auf Diskussion bis hin zu Konfrontation.
Und dann noch einmal ganz allgemein, welche Gesetzgebungsverfahren stehen uns denn in dieser Hinsicht gerade bevor? Und sind auch hier Auswirkungen durch die genannten Forderungen denkbar?
Was mir aus der arbeitsrechtlichen Perspektive sofort einfällt, sind drei große Bereiche, die auch Zentralbereiche des Arbeitsrechts sind seit vielen, vielen Jahren. Ich fange einmal an mit dem großen und wichtigen Thema der Entgeltgerechtigkeit, was ja verbunden wird, auch völlig zu Recht, mit dem Thema der Entgelttransparenz. Da gibt es ja, und das haben wir im Podcast ja auch schon einige Male besprochen, die EU-Entgelttransparenz-Richtlinie, die ist in Kraft und die muss jetzt in deutsches Recht umgesetzt werden. Das heißt also, hier hätte man sofort einen ersten Ansatz, um zu sagen, naja, wie machen wir das denn? Wie viel Bürokratie ist denn hier nötig und wirklich angezeigt? Der zweite große Teil oder der zweite große Bereich, etwas neuer, ist das Lieferketten, die Lieferkettenproblematik. Da ist die Ausgangslage ja umgekehrt. Da haben wir in Deutschland durch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz sind wir etwas vorgeprescht. Und auf der europäischen Ebene ist eine Richtlinie auch am Horizont sichtbar. Und die wird es verschärfen, zumindest zu erwarten, die deutsche Gesetzeslage. Das heißt also, hier könnte man dann auch überlegen, wie weit man hier weiterlaufen möchte. Was Herr Lindner möchte, hat er, glaube ich, klar gesagt. Und vielleicht möchten die anderen was anderes. Und der dritte große Bereich, und den hatten Sie, Frau Politz, zu Recht ja auch schon angesprochen, ist der Arbeitnehmerdatenschutz. Hier ist seit einigen Wochen, seit Anfang Oktober ja, der Entwurf des Beschäftigtendatengesetzes im Umlauf. Das heißt, das alte Jahre- und jahrzehntelange Vorhaben des Arbeitnehmerdatenschutzgesetzes ist wieder auf der Agenda. Und auch hier könnte man ja auf den Gedanken kommen, braucht man das noch? Ich will jetzt gar nicht sagen, ob man es braucht, ja oder nein, aber zumindest ist ja das etwas, wo nahe liegt, dass das jetzt auch unter diesem Gesichtspunkt des Positionspapiers des Finanzministeriums oder von Herrn Lindner wieder neu diskutiert wird.
Wenn wir jetzt noch einmal zurückschauen, welche Maßnahmen wurden in der aktuellen Legislaturperiode bereits auf den Weg gebracht, mit dem Ziel, die Wirtschaft anzukurbeln und Deutschland als Standort attraktiver zu machen?
Ich finde, das ist eine sehr berechtigte Frage, und zwar nicht deswegen, weil es auf die keine Antwort gäbe, sondern weil es darauf eine Antwort gibt. Das kommt auch in der öffentlichen Diskussion, finde ich, manchmal oder manchmal hat man jetzt den Eindruck, fast immer oder überwiegend zu kurz. Denn diese Maßnahmen gibt es ja nun auch. Es ist ja nicht so, dass unsere Regierung die letzten Jahre seit ihrem Antritt einfach nur so dagesessen hätte, wäre und man hätte so einfach so vor sich hin plätschern lassen. Das ist nicht so. Und wenn dieser Eindruck entstanden wäre, dann ist der nicht richtig, denn es gibt ja nun das Wachstumschancengesetz zum Beispiel, es gibt das Bürokratieabbaugesetz, es gibt das LING-Beschleunigungsgesetz und so weiter und so weiter. Hier sind immer die gleichen Ziele anvisiert worden, nämlich bürokratische Hürden zu reduzieren, Investitionen zu fördern und großes Anliegen, die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland zu erhöhen. Anderer großer Bereich ja hier auch nochmal aus der arbeitsrechtlichen Perspektive, Fachkräftegewinnung. Auch da sind viele gesetzgeberische Initiativen umgesetzt worden. Inwieweit das reicht, das vermag ich nicht zu beurteilen. Ich bin kein Politiker. Was mir allerdings schon aus meiner Sicht wichtig ist zu sagen, dass es diese Maßnahmen gibt und dass es jetzt daran sicherlich gemessen werden wird, was haben Sie gebracht und wie bringt das den Standort Deutschland nach vorne?
Ja, ganz herzlichen Dank für diese Einordnung, lieber Herr Dr. Lelei. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Wiederhören.
Sie wollen Ihrem Werbespot eine Stimme geben? Melden Sie sich unter aua.anzeigen@husmedien.de und vereinbaren Sie einen Termin. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.